die Evolutionstheorie würde jetzt niemals sagen, dass Männer und Frauen in allen Bereichen total unterschiedlich sein sollten, sondern nur in den Bereichen, wo sie tatsächlich andere Selektionsdrücke erfahren haben. Das heißt, für die allermeisten Sachen sind männliche und weibliche Organismen mit genau den gleichen Problemen konfrontiert. Aber es gibt halt ganz bestimmte Bereiche, wo das nicht zutrifft, und das setzt halt an dem Punkt an, dass wir eine sich sexuell fortpflanzende Spezies sind, wie über 95% aller heute lebenden Spezies auch. Die sexuelle Fortpflanzung hat sich sehr schnell in der Evolutionsgeschichte entwickelt. Die ist fast genauso alt wie mehrzellige Wesen überhaupt.
Herr Professor Penke, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Folge von SNP Lidl Talks.
Guten Morgen, Herr Michailov.
Herr Professor Penke, Sie gehören zu den Top 2% der meistzitierten Wissenschaftler weltweit laut Stanford. In welchem Feld haben Sie das so weit gebracht?
Ja, ich bin Persönlichkeitspsychologe, also ich bin Professor für Psychologie. Ich beschäftige mich als Persönlichkeitspsychologe mit den Unterschieden zwischen Menschen in allen psychologischen Bereichen. Das kann Persönlichkeit sein, Intelligenz, aber auch solche Sachen, wie wir auf andere wirken zum Beispiel. Ich beschäftige mich hauptsächlich da mit dem Bereich der biologischen Persönlichkeitspsychologie. Das heißt, ich beschäftige mich mit allem, was so an biologischen Ursachen die Unterschiede zwischen uns Menschen verursacht. Gene, Hormone, Gehirnunterschiede, aber auch evolutionäre Aspekte. Und ich interessiere mich besonders auch für den Bereich von sozialen Beziehungen, also wie unsere Unterschiedlichkeit letztendlich auf unsere sozialen Beziehungen wirkt. Und da habe ich einen besonderen Fokus auf Partnerwahl, Partnerschaften und alles, was so an, ja, zwischenmenschlichen Beziehungen in dem Bereich passiert.
Professor Penke, das ist ja ein super spannendes Feld, vor allem wenn man das aus der Perspektive des unbeschriebenen Blattes betrachtet, weil ich kann mich noch erinnern, dass Karl Marx ja immer diese These geprägt hat, dass Sein prägt das Bewusstsein, und wir können eigentlich jeden Menschen nehmen als Kind und es so groß ziehen, wie wir uns wollen, weil es gibt keine Evolution, es gibt keine Genetik, es gibt keine Hormone. Ja. Stimmt das noch? Oder werden Sie auch angefeindet ein wenig von gewissen politischen Strömungen in der Wissenschaft?
Naja, es gibt in der Wissenschaft immer so ein bisschen Wellen, so ein bisschen Modewellen. Und diese Annahme, dass es biologische Unterschiede zwischen Menschen gibt, die ist eigentlich schon sehr alt. Die kann man in die Antike bis zu Gallen und so weiter, in der griechischen Antike zurückverfolgen. Aber auch so die Ursprünge der Persönlichkeitspsychologie, der differenziellen Psychologie, die sind eigentlich immer relativ stark von biologischen Unterschieden ausgegangen, bis das dann mal an einem Punkt kam, wo man gesagt hat, das, was wir mit den damals zur Verfügung stehenden Methoden nicht vernünftig untersuchen können, das schließen wir jetzt erstmal aus und wir schauen uns erstmal an, was wir wirklich beobachten können. Und das ist halt Verhalten und das ist das Lernen von Individuen, das ist die Entwicklung ab der Kindheit und so. Und da kamen dann so Strömungen wie der Behaviorismus her, die halt ganz stark auf Lerntheorie, auf Konditionierung und so weiter gesetzt haben. Und das ist so die wissenschaftliche Strömung, auf die sich auch ja Marx da bezogen hat, Skinner, Watson, so die berühmten Behavioristen. Die haben wirklich gesagt, alles, was wir nicht beobachten können als Lerngeschichte, das schließen wir jetzt erstmal aus. Das ist für uns eine Blackbox und wir gehen erstmal davon aus, dass alle Menschen gleichermaßen auf alle Lerneinflüsse reagieren. Und da hat man dann halt die biologischen Unterschiede nicht mit drin. Aber da ist man mittlerweile halt ein ganzes Stück weiter. In der Wissenschaft ist es meistens auch so, dass die Methoden, die wir zur Verfügung haben, unsere Theorienbildung ganz stark mit beeinflussen. Und ich meine, in den ganz frühen Tagen, da war Neurowissenschaft sowas wie mit einem Maßband um den Kopf rummessen, um dann zu gucken, wie groß der Kopfumfang ist, oder Schädel von Verstorbenen mit Kügelchen auszufüllen. Das waren also die ganz frühen bildgebenden Verfahren sozusagen. Und heutzutage haben wir natürlich auf all diesen Ebenen ganz andere Methoden, um da Informationen zu erlangen, sei es jetzt Magnetspintomographie oder sei es jetzt genomweite Assoziationsstudien, mit denen wir uns Molekulargenetik angucken. Und da ist das natürlich alles viel weniger eine Blackbox, als es damals noch war. Und dadurch gibt es dann auch Wellen, die dann wieder in die Richtung gehen, dass man sich die biologischen Grundlagen mehr anschaut.
Wie viel Steinzeitmensch ist noch in uns?
Naja, also Menschen sind biologische Wesen. Wir stehen in der Evolutionsgeschichte mit allem anderen Leben auf der Erde. Und ich meine, das ist Darwins große Erkenntnis gewesen. Und das zählte damals im viktorianischen England schon als eine Kränkung der Menschheit, dass nach Kopernikus, der uns aus dem Zentrum des Universums rausgerückt hat, jetzt Darwin uns plötzlich in eine Reihe mit allem Leben auf der Erde gestellt hat. Und natürlich ist vieles an uns typisch für Primaten, also für Affen im Prinzip. Es ist typisch für Säugetiere, es ist typisch für Wirbeltiere, es ist typisch für Vielzeller. Also es ist im Prinzip so, dass, also ich sag mal, unsere Zellen, die funktionieren genauso wie jede andere Zelle von Vielzellern auch, im Sinne von, wie sie Energie generiert. Die Tatsache, dass wir landlebende Wesen sind und Luft atmen müssen und damit irgendwie umgehen müssen, oder dass wir Säugetiere sind und deswegen irgendwie die Babys in den weiblichen Individuen unserer Spezies ranreifen und so weiter, das sind Sachen, das hat eine sehr, sehr lange Evolutionsgeschichte. Und das teilen wir mit sehr, sehr vielen Spezies. Und dann gibt's natürlich Fragen, da kann man sich fragen, was ist wirklich typisch menschlich und was haben wir vielleicht nicht mal mit unseren nächsten Artverwandten gemeinsam? Inwieweit haben wir Ähnlichkeiten mit Schimpansen und Bonobos zum Beispiel? Das sind die nächsten lebenden Artverwandten, die wir noch haben. Und da stellt man auch fest, dass in vielerlei Hinsicht, selbst bis hin zu sozialen Fähigkeiten, teilweise Urteilsfindungen, teilweise sozialen Entscheidungen, die man vielleicht sogar schon als moralische Entscheidungen betrachten könnte, dass da Ähnlichkeiten auch mit anderen Primaten vorherrschen. Und wenn man es ganz genau im Genom nachforschen will, dann ist die Frage, was sie jetzt mit Steinzeitmenschen meinen, aber es ist mittlerweile eindeutig belegt, dass jeder von uns auch zum Beispiel noch Neandertaler-Gene mit sich rumträgt, obwohl die Neandertaler ja eine andere Spezies der Linie Homo sind. Was bedeutet, dass es irgendwo eine Zeit wahrscheinlich im frühen Europa mal gegeben hat, wo sich der Homo sapiens auch mit Neandertalern gepaart hat und dazu geführt hat, dass wir auch noch solche Gene mit uns rumtragen. Also als biologische Wesen haben wir diese ganze lange Geschichte in unseren Genen mit drin.
Und beim Steinzeitmensch meine ich natürlich, dass wir auch gewisse Präferenzen haben, die biologisch in uns verankert sind. Auch Geschlechterunterschiede. Ich glaube, das ist auch relativ stark ausgeprägte Tendenz, dass Frauen anders ticken wie Männer und dass man da sehr, sehr aufpassen muss, wenn man versucht, alles gleich zu machen. Und das, stimmt das?
Ja, das ist auch, also jetzt erstmal generell bei so evolvierten Tendenzen, Präferenzen, Bedürfnissen und so weiter ansetzen, da gibt es schon ziemliche Hinweise darauf, dass das nicht alles ganz neutral ist. Also fangen wir mal bei was ganz Simplen an, wie unseren Geschmack, wenn wir uns auf Essen beziehen jetzt zum Beispiel, dann ist es relativ eindeutig, dass bestimmte Geschmackspräferenzen schon sehr früh in uns drin sind. Also auch schon bei Babys erkennt man, dass die eher eine Vorliebe für Süßes haben, dass die eher eine Vorliebe für leicht salziges, mittelmäßiges Salziges haben, das bildet sich sehr früh raus, und dass vor allen Dingen bitter und sauer erstmal natürlich vermieden wird. Und das sind zum Beispiel so Tendenzen, mit denen wir schon auf die Welt kommen. Und dann gibt es natürlich alles mögliche andere darüber hinaus, was erlernt ist. Also komplexere Geschmacksrichtungen, vermischte Geschmacksrichtungen, das muss man lernen. An so etwas Bitteres wie Kaffee muss man sich irgendwann im Leben gewöhnen. Das ist nichts, was man von Anfang an mag, aber dann kann man das natürlich auch so mögen, dass man täglich morgens einen Kaffee braucht, ne? Und so ist das mit vielen anderen Sachen auch. Und auch beim Geschmack ist es relativ naheliegend. Wir haben eine starke Präferenz für Süßes und zum Beispiel auch für Fettiges, was uns in unserer Evolutionsgeschichte sehr dienlich war, weil wenn man mal eine Nahrungsquelle hatte, die sehr süß war, wie Früchte, Honig oder ähnliches, oder auch fettige Sachen, dann sollte man da eigentlich so viel von essen, wie man konnte, weil man nicht weiß, wann man das nächste Mal so eine Nahrungsquelle findet und weil Kalorienverfügbarkeit halt bei jeder Spezies, auch bei den frühen Menschen, einer der wichtigsten Selektionsdrücke ist eigentlich so. Und jetzt heutzutage leben wir in einer Welt, wo wir beliebig viel Verfügbarkeit von Süßen, von Fettigen haben. Die Supermärkte, die Kühlschränke sind voll davon. Und wir haben aufgrund unserer evolvierten Tendenzen eher das Bedürfnis, da zu viel von uns zu uns zu nehmen. Und deswegen haben wir heutzutage Probleme mit Übergewicht. Wir haben Probleme mit Typ-2-Diabetes und Ähnlichem. Und das ist so das Level, auf dem man evolvierte Tendenzen, evolvierte Mechanismen verstehen muss. Und das sieht man auch an anderen Stellen. Also wenn man sich zum Beispiel Ängste anschaut, Ängste sind natürlich ein wichtiger Schutzmechanismus, um Gefahren zu vermeiden. Aber unsere Ängste bilden sich halt nicht beliebig raus. Da sind wir auch wieder beim Behaviorismus. Die Behavioristen hätten gesagt, wir können jede Angst gleichermaßen schnell lernen. Aber heutzutage findet man viel mehr Menschen, die Phobien vor Schlangen und Spinnen haben, als zum Beispiel vor freiliegenden Elektrokabeln oder Autos oder Ähnlichem, was natürlich viel größere Gefahren in unserer heutigen Umwelt sind. Und das sind alles so Hinweise darauf, dass da schon Sachen in uns angelegt sind, bis hin zu, was wir leichter lernen oder was wir weniger leicht lernen, die da eine Rolle spielen. Das vielleicht mal so ganz allgemein dazu. Jetzt wollten Sie insbesondere auf die Geschlechtsunterschiede raus. Auch da macht die Forschung so ein bisschen Wellen durch. Und je nachdem, wie der Zeitkreis gerade tickt, werden Geschlechtsunterschiede ein bisschen überbetont oder unterbetont. Also wenn man mal so 20, 30 Jahre zurückgeht, da gab es noch so Bücher wie Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, wo also ganz stark betont wurde, dass da eigentlich überhaupt nichts gleich ist an Männern und Frauen. Heutzutage im Sinne von Diversität und Inklusion ist die Betonung eher so ein bisschen darauf, dass es eigentlich überhaupt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben darf und dass alle Unterschiede möglichst gleich gemacht werden. Und die Wahrheit liegt wie meistens irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Auch die Evolutionstheorie würde jetzt niemals sagen, dass Männer und Frauen in allen Bereichen total unterschiedlich sein sollten, sondern nur in den Bereichen, wo sie tatsächlich andere Selektionsdrücke erfahren haben. Das heißt, für die allermeisten Sachen sind männliche und weibliche Organismen mit genau den gleichen Problemen konfrontiert. Aber es gibt halt ganz bestimmte Bereiche, wo das nicht zutrifft. Und das setzt halt an den Punkt an, dass wir eine sich sexuell fortpflanzende Spezies sind, wie über 95% aller heute lebenden Spezies auch. Die sexuelle Fortpflanzung hat sich sehr schnell in der Evolutionsgeschichte entwickelt. Die ist fast genauso alt wie mehrzellige Wesen überhaupt. Also ab dem Moment, wo wir mehrzellige Wesen waren, hat sich ganz schnell sexuelle Fortpflanzung evolviert. Und ab dem Moment gibt es schon im Bereich der Reproduktion Aspekte, wo die Fortpflanzungsprobleme unterschiedlich sind. Und ja, heutzutage kommt man schnell in eine Debatte rein, wenn ich hier von männlich und weiblich oder ich habe jetzt auch schon ein paar Mal Mann und Frau gesagt, wo Leute darüber anfangen zu diskutieren. Und das ist gesellschaftlich im Sinne von Geschlechterrollen und Geschlechteridentitäten, also alles, was in diesem Bereich Gender fällt, natürlich eine sinnvolle Diskussion. Das kann man machen und da kann man sich auch positionieren und kann auch sagen, dass man sich da als Gesellschaft weiterentwickeln will. In der Biologie gibt es aber eine feste Definition von Geschlecht, auf der praktisch die ganze biologische Theorie aufbaut und die tatsächlich auf alle Spezies bis hin zu Pflanzen anwendbar ist. Und da geht es nämlich schlichtweg darum, ob im Moment der Reproduktion ein Individuum große oder kleine Zellen zur Fortpflanzung beiträgt. Und das sind bei uns Säugetieren halt Eizellen oder Spermienzellen. Eizellen sind die größten Zellen, die Menschen produzieren können. Spermienzellen sind die kleinsten Zellen, die Menschen produzieren. Das ist also ein massiver Unterschied. Und das liegt halt daran, dass für sexuelle Fortpflanzung der Selektionsdruck sehr, sehr stark ist, da eine gewisse zelluläre Arbeitsteilung zu erzeugen. Weil wenn wir große Zellen haben, oder nee, wenn wir überhaupt zwei Zellen haben, die sich miteinander vereinigen müssen, dann ist das eigentlich eine sehr schwierige Aufgabe, dass diese zwei Zellen überhaupt aufeinandertreffen. Wenn wir aber dann kleine Zellen haben, die in großer Zahl produziert werden und die sehr mobil sind, dann erhöht das unglaublich die Trefferwahrscheinlichkeit, ähnlich als wenn man statt mit einer Pistole mit einer Schrotflinte schießt sozusagen. Also man erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Zellen aufeinandertreffen. Und eine Eizelle ersetzt dagegen alles, was die kleinen Spermienzellen nicht mehr haben, nämlich den ganzen Zellkörper, das ganze Zellsystem, auch Nährstoffe und so weiter. Und das führt letztendlich zu dem Punkt, dass ein starker Selektionsdruck darauf besteht, dass man entweder die eine Reproduktionsstrategie fährt, nämlich viele kleine Zellen zu produzieren, oder die andere, viele große Zellen zu produzieren. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo Biologen und Biologinnen Geschlecht definieren, ob man den einen Zellentyp produziert oder den anderen im Moment der Fortpflanzung, weil es auch Spezies gibt, die das im Laufe ihres Lebens ändern können. Wir Menschen sind eine Spezies, die da sehr fix festgelegt ist. Bei uns entscheidet sich das schon praktisch vor der Geburt, ob wir uns in eine Richtung entwickeln, dass wir die einen Zellen produzieren oder die anderen. Und das ist das, wo man biologisch immer noch von binärem Geschlecht reden kann. Ja, und das hängt halt in der Entwicklung ganz stark ab von Hormonen, von Geschlechtshormonen, Steroidhormonen. Das sind sowas wie Androgene, wie Testosteron, wie Östrogene, wie Estradiol, Gestagene, wie Progesteron zum Beispiel. Und die führen in der Entwicklung halt nicht nur dazu, dass man die ein oder anderen Zellen produziert, sondern die führen auch dazu, dass sich der ganze Körper in seiner Entwicklung mehr in die eine oder in die andere Richtung, in eine maskulinere oder eine femininere Richtung entwickelt. Und an der Stelle fangen wir dann irgendwann an, von Geschlechtern zu reden. Und je nachdem, wie eindeutig das ausgeprägt ist, macht man da jetzt eher ein Geschlechterkontinuum auf heutzutage, wo jetzt ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Aber grundlegend dahinter gibt es immer noch nur die zwei Möglichkeiten, dass man die einen oder anderen Zellen produziert. Und die gehen einher mit einem hormonellen Milieu während der Entwicklung, die auch dazu führt, dass wir unterschiedliche Präferenzen, Tendenzen, Motive und sowas haben.
Wenn wir jetzt zu den Präferenzen kommen, Herr Professor Penker, wenn wir jetzt vergleichen, wie die Männer eine Partnerin auswählen oder wie eine Frau einen Partner auswählt, das sind ja rein, jetzt wenn man evolutionspsychologisch aufgreift, anscheinend unterschiedliche Grade der Präferenzen festzustellen. Stimmt das?
Das stimmt schon. Es ist halt so, dass ausgehend von dem, was ich gerade erzählt habe, das nennt sich übrigens Anisogamie, dass die Zellen unterschiedlich groß sind, das führt halt letztlich dazu, dass die Investition in die Reproduktion für männliche und weibliche Individuen, für Großgeschlechtszellen produzierende und Kleingeschlechtszellen produzierende Individuen unterschiedlich groß ist. Und gerade bei uns Säugetieren erhöht sich das nochmal extrem dadurch, dass halt diese Vereinigung der Zellen im Körper des weiblichen Individuums stattfindet und letztendlich weibliche Individuen schwanger werden, männliche Individuen nicht. Das heißt also, die Kosten für die Reproduktion, die minimalen Kosten für Reproduktion sind für männliche und weibliche Individuen deutlich unterschiedlich. Ein Mann kann theoretisch mehrere Kinder am Tag zeugen. Eine Frau kann sich maximal alle 9 Monate realistischer vielleicht einmal im Jahr fortpflanzen. Und in der Realität ist es halt noch viel weiter auseinander. Und das führt zu dem ganz simplen Punkt, dass, also in der Evolution geht es letztendlich immer irgendwie um Fortpflanzungserfolg, möglichst viele Gene in die nächste und übernächste Generation zu bringen auf die eine oder andere Weise. Und wenn es darum geht, dann ist der Evolutionsdruck relativ stark darauf, dass männliche Individuen zumindest das Bedürfnis haben, sich möglichst häufig fortzupflanzen und weibliche Individuen, dass er nicht so haben und eher darauf achten, dass sie in dieser empfindlichen Phase der Schwangerschaft und so weiter unterstützt werden. Na, und da hängen dann letztendlich all die anderen Sachen mit dran, die wir so als Geschlechtsunterschiede im Partnerschaftskontext dann feststellen. Also zum Beispiel, es ist gar nicht so, dass die Vorlieben für Partner und Partnerinnen sich zwischen den Geschlechtern jetzt so massiv unterscheiden. Also letztendlich wollen wir alle erstmal eine Person, bei der wir uns sicher fühlen, bei der wir uns aufgehoben fühlen, die gut zu uns ist, der wir vertrauen können und so weiter, also einen warmen und vertrauenswürdigen Partner. Das ist relativ gleich zwischen den Geschlechtern. Aber wenn es um sowas geht, wie sehr zum Beispiel auf Status, auf Bildung, auf letztendlich die Fähigkeit, Ressourcen im weitesten Sinne, Geld, im Tierreich eher Nahrung und Territorien und so weiter, zu verschaffen. Da achten Frauen tatsächlich bei der Partnerwahl immer noch mehr drauf, und zwar unabhängig von ihrem eigenen Hintergrund, von ihrer eigenen Ausbildung oder ihrem eigenen Status. Und wenn es darum geht, eine gesunde Person zu haben, mit der man sich fortpflanzt, die auch in der Lage ist, halt die Kosten von Schwangerschaft und so weiter zu tragen, dann achten Männer da mehr drauf. Und da hängen tatsächlich viel so die Präferenzen für Jugend und Attraktivität mit zusammen. Und das ist letztendlich das, was wir immer wieder finden. Also Frauen haben zum Beispiel in der Regel eine Präferenz für eher etwas ältere Männer als sie selbst, während Männer eher die Präferenz haben für jüngere Frauen. Und das wird mit fortschreitendem Alter tatsächlich immer extremer, weil so dieser Peak der Fortpflanzungsfähigkeit irgendwo um 25 Jahre rum ist. Und da passen sich dann die Präferenzen auch dementsprechend dran an. Wir haben zum Beispiel, dass bei Präferenzen für Körpergröße Frauen stehen schon bei Männern in der Regel auf eine größere Körpergröße, erstmal größer als sie selbst, aber auch insgesamt größere Körpergröße. Idealfall dann auch zum Beispiel auf stärkere Oberkörpermuskularität, wenn es wirklich um reine körperliche Attraktivität geht, aber halt vor allen Dingen auch auf irgendwie eine einen sozialen Status, wie auch immer man ihn definieren will, also eine gute Rolle in der relevanten sozialen Gruppe und ähnliche Sachen. Und in diesen Bereichen findet man dann schon Geschlechtsunterschiede.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Professor Benke, aber das haben Sie ja zu Recht jetzt angemerkt, dass die soziale Status eine große Rolle, vor allem aus der Perspektive der Frau, spielt. Deswegen sagt man ja, dass da eine Oberärztin selten mit einem McDonald's-Mitarbeiter ausgehen würde. Umgekehrt würde das aber gehen. Wir sehen aber zurzeit eine sehr, sehr positive Tendenz, dass die Frauen Männer in vielen Bereichen überholen. Ja, zum Beispiel im Bildungswesen. Ich meine, ich glaube, es gibt immer mehr Absolventinnen sozusagen im Vergleich zu männlichen Absolventen, was dazu führt, dass diese Statusunterschiede immer gravierender werden. Das heißt, es gibt dann immer mehr Frauen, die sozial vielleicht höher gestellt sind als Männer. Gibt es da nicht eine Verknappung an guten Männern?
Sowas hat tatsächlich Einflüsse auf den Partnermarkt. Ne? Das ist ganz klar. Also wir finden in Studien immer wieder, dass Frauen unabhängig, wie Sie gerade schon gesagt hatten, mit der Chefärztin, unabhängig von ihrer eigenen sozialen oder sozioökonomischen Stellung eher die Tendenz haben, sich männliche Partner zu suchen, also reden jetzt hier immer über den heterosexuellen Fall, männliche Partner zu suchen, die eher mindestens auf gleichem Statuslevel sind, aber zumindest nicht viel niedriger. Gibt es alles auch, aber sind eher die Ausnahmen. Also ich rede hier jetzt über Mittelwertsunterschiede, wo es natürlich immer eine große Varianz drum herum auch gibt. Und klar, also solche Effekte haben dann die Dynamiken, dass die Konkurrenz aus weiblicher Perspektive jetzt gesehen um dementsprechende Männer eher größer wird. In solchen Situationen führt das dann dazu, dass es auch unter Frauen eher intrasexuellen Wettbewerb, wie man evolutionstheoretisch sagt, um die besten Partner gibt. In der Natur ist es häufig so, dass eher die männlichen Individuen dazu neigen, Ressourcen zu monopolisieren und dass es dann halt starken Wettbewerb unter den männlichen Individuen um Ressourcen gibt und die Weibchen sich dann einfach das Männchen mit den höchsten Ressourcen suchen. Viel in der Natur läuft das auch auf Polygynie raus, also dass mehrere Weibchen sich das ressourcenstärkste Männchen zur Fortpflanzung aussuchen. Das gibt es historisch bei Menschen sicherlich auch, wenn wir an irgendwelche, was weiß ich, Harems in irgendwelchen Kalifaten denken oder halt auch generell an irgendwelche statushohen Männer, die die Möglichkeit hatten, sich mit mehreren Frauen fortzupflanzen. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Aber wenn sich das weiter so verschiebt, dann führt das mehr dazu, dass beiden Geschlechtern die intrageschlechtliche Konkurrenz eher stärker wird. Und tatsächlich sind wir eine Spezies, wo es sehr interessant ist, dass auch zwischen den weiblichen Individuen eine relativ starke Konkurrenz um die bestmöglichen Partner dann herrscht.
Und gleichzeitig haben wir eine absolute Unabhängigkeit von Frauen, von Männern, was auch sehr, sehr positiv ist, weil das vor 100 Jahren noch ein bisschen anders war. Oder vor 200 Jahren, und das ist eine sehr erfreuliche Tendenz. Hat das auch eine Auswirkung auf die Beziehungsformen, Professor Penker, in der Welt? Ich meine, wir kommen ja aus der sehr stark sozial gewünschten Monogamie. Und wenn man aktuell sich umschaut, und ich habe gestern extra Joy Club Plattform angeschaut, wie viele Millionen Follower die haben, über 5. Das muss man sich wirklich vorstellen. Das heißt, es gibt ja eine eindeutige Tendenz, glaube ich, zur Öffnung der Beziehung.
Ja, es ist tatsächlich so, also wenn, sage ich mal, die Geschlechter in vielerlei Hinsicht gleichberechtigter sind, wenn also Frauen stärkere finanzielle Gleichberechtigung haben, politische Gleichberechtigung haben, wenn wir soziale Sicherungssysteme haben, die es also nicht so notwendig machen, dass man zum Beispiel verheiratet ist, um auch Kinder großziehen zu können und ähnliches. Das nimmt natürlich enorm den Druck daraus, dass Frauen auf solche Sachen bei der Partnerwahl achten müssen. Und das macht Partnerwahl letztendlich freier. Und das eröffnet damit auch, also wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch effiziente Empfängnisverhütung, was ja auch ein relativ modernes Phänomen ist. Also vor 100 Jahren wusste man, wenn man sich auf Sexualität einlässt, dass man ständig damit rechnen musste, dass eine Schwangerschaft entsteht. Heutzutage kann man das sehr, sehr effizient vermeiden. Und das sind alles Faktoren, die natürlich dazu führen, dass unsere Sexualität, unsere Partnerschaften, wie wir das führen, generell freier werden. Wir haben weniger Drücke drumherum. Und was traditionell natürlich die Monogamie enorm gefördert hat, das waren in erster Linie religiöse Einflüsse. Also wenn man mal in der Menschheitsgeschichte zurückgeht oder man geht auch außerhalb des westlich-christlich geprägten Bereichs in sogenannte Small-Scale-Societies rein, dann findet man an vielen Stellen eher Vielehen, also Polygynie und andere Formen, als wir sie jetzt also als Standard sehen. Aber Monogamie ist was, was tatsächlich immer, wenn sie entstanden ist, relativ stark kulturell mitgeprägt wurde. Und das sind dann halt solche Einflüsse wie zum Beispiel die der christlichen Kirche, die Monogamie sehr stark gefördert haben. Die Welt wird im westlichen Bereich immer säkulärer, diese Einflüsse gehen zurück und das ermöglicht uns dann auch zu sagen, nee, wir brauchen keine Ehe mehr, um zusammenzuleben, wir können das jetzt in beliebigen Richtungen frei ausleben. Und diese ganze Konstellation führt halt letztendlich dazu, dass wir in unserer Sexualität freier sind, dass vor allen Dingen Frauen in ihrer Sexualität freier sind, weil Männer hatten grundlegend diese Tendenz, dass sie eigentlich so ein Bedürfnis nach vielen Sexualpartnern schon immer hatten, unter idealen Umständen. Das heißt, was man hier eher findet, ist, dass sich die weibliche Sexualität verändert und die männliche Sexualität mitzieht sozusagen. Und da haben wir jetzt tatsächlich das Phänomen, dass wir viel seltener jetzt streng monogam leben. Also diese Ehe, bis dass der Tod uns scheidet, ist eher ein zurückgehendes Phänomen. Die Scheidungsraten sind in den letzten 30, 40 Jahren mal extrem hochgegangen. Jetzt stabilisiert sich das wieder so. Also diese Zahl, dass jede zweite Ehe geschieden wird, die stimmt nicht mehr so ganz. Aber die Scheidungsraten sind sicherlich viel höher als vor 100 Jahren. Und das ist halt die eine Methode. Das ist serielle Monogamie, dass man halt eine monogame Beziehung nach der anderen hat. Eine Alternative ist dann natürlich, dass man Beziehungen öffnet und sagt, wir gehen von diesem Konzept der Monogamie komplett weg. Warum sollten wir zu einem Zeitpunkt nur einen Sexualpartner, eine Sexualpartnerin haben? Oder warum sollten wir zu einem Zeitpunkt auch nur eine Beziehung mit einer Person führen? Und das ist tatsächlich ein sehr modernes Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, wo, die Gesellschaft gerade sehr experimentiert.
Und wie gut funktioniert das, Herr Professor Penker, aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihrer Forschung?
Ja, also das Interessante ist, dass es nicht wenige Leute, gerade in der jüngeren Generation, also da beobachten wir schon relativ starken Generationeneffekt, dieses Thema sehr interessant finden, weil das auch was ist, wo man mit klassischen normativen Ideen so ein bisschen bricht, so ein bisschen rebellieren kann gegen das, was immer schon passiert ist. Und deshalb merkt man so ein bisschen, dass diese Idee von offenen Beziehungen, wir müssen uns jetzt nicht auf eine Person fokussieren und wir machen das in unserer Beziehung auch aus, dass wir jetzt nicht exklusiv füreinander sind, konsensuelle Non-Monogamie, wie man das so schön nennt. Das wird immer moderner. Im Kopf der Leute funktioniert das relativ gut, weil wenn man kühl am Küchentisch darüber nachdenkt und das mal so durchdiskutiert, dann hört sich das erstmal oft für alle Beteiligten ganz gut an. Was die Leute dann aber vergessen, ist, wie sie emotional auf solche Situationen reagieren. Und das ist eigentlich der Punkt, wo es wirklich interessant wird. Also ich möchte vielleicht mal vorweg sagen, ich würde nie sagen, dass jetzt irgendwie Non-Monogamie das neue Modell ist, was auf alle zutrifft. Es gibt viele Leute, die brauchen diese Sicherheit in der Beziehung und die brauchen die eine Person, auf die sie sich verlassen können. Und die brauchen auch das Gefühl, dass sie da nicht in irgendwelche Konkurrenzsituationen reinkommen. Und deshalb fühlen sich viele Leute in, sage ich jetzt mal, traditionellen monogamen Beziehungen auch sehr wohl. Es gibt auch Leute, die sehr froh sind, dass sie die eine Person gefunden haben und dass sie jetzt auch vom Partnermarkt, wie es so schön heißt, dann runter sind und sich nicht mehr mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Werben um neue Partner auseinandersetzen müssen. Das heißt also, das ist jetzt überhaupt kein Plädoyer dafür, dass Menschen alle non-monogam leben sollten. Aber es gibt Leute, die das sehr erfolgreich tun und die sich da auch sehr gut mitfühlen. Aber auch die kommen in diese Situation, dass sie erstmal die Erfahrung machen, wie das denn ist, einen Partner, den man einem eigentlich irgendwie so für sich eingenommen sieht, mit einer anderen Person zu teilen. Und da ist es eigentlich relativ egal, ob es um offene Sexualität geht oder um Polyamorie, also wirklich Partnerschaften mit mehreren Personen zu führen. Das ist eine Situation, die auch ein altes, evolviertes menschliches Emotionssystem, nämlich die Eifersucht, auslöst. Und Eifersucht ist etwas ähnlich wie Angst oder Ärger. Das sind zwar negative Emotionen, aber das sind Emotionen, die schon einen adaptiven Wert haben, dass man nämlich aufpasst, dass man eine wichtige Partnerperson, evolutionär betrachtet eine Reproduktionspartner, nicht an Konkurrent oder eine Konkurrentin verliert. Ja, und also diese Situation, dass man halt anfängt, seine Beziehung zu öffnen und dann da die ersten Erfahrungen zu machen und dann mit solchen Gefühlen konfrontiert wird, das ist sicherlich das, wo sich dann Menschen auch unterscheiden, ob die so etwas weiterführen, ob die damit klarkommen.
Und wie viele führen weiter? Gibt es da Statistik, Herr Professor Benger? Wie viele scheitern nach dem anfänglichen euphorischen Öffnen?
Das ist tatsächlich noch relativ schlecht untersucht. Also es gibt in dem Bereich sicherlich nicht so etwas wie repräsentative Umfragen. Es gibt natürlich große repräsentative Umfragen, die mal so Zahlen sich anschauen, wie viele Menschen ihre Beziehung schon mal geöffnet haben, da schon mal drüber geredet haben und so weiter. Aber wie viele das dann tatsächlich auch durchgeführt haben und nicht nur das Ganze benutzen, um irgendwie so diesen Regeldruck oder diesen Zwang irgendwie aus einer Beziehung rauszunehmen, das ist relativ unbekannt. Dass Menschen diese Präferenzen generell haben, manche mehr, manche weniger natürlich, das ist schon bekannt, aber da gibt's wenig harte Zahlen. Wir werden demnächst tatsächlich eine Studie anfangen, wo wir uns das probieren, mal ein bisschen näher anzuschauen, aber da muss ich Sie dann auf die Zukunft vertrösten.
Ich meine, so eine Öffnung der Beziehung minimiert das Risiko der Untreue. Und wenn man jetzt die Untreue mit aufgreift, da gibt es auch unterschiedliche Beweggründe zwischen Männern und Frauen, wenn Untreueakt vollzogen wird, oder? Weil wenn ich jetzt von David Bass das richtig aufgegriffen habe, dass ihm bei Frauen vor allem emotionale Bindung dann irgendwann eine größere Rolle spielt als bei Männern, weil Männer sogar in gut funktionierenden Beziehungen trotzdem untreu werden können, ohne eine Absicht des Partnerin wechseln zu wollen. Ja, bei Frauen ist es meistens anders.
Ja, das basiert tatsächlich genau auf den Ideen, die ich jetzt, oder auf den theoretischen Ansätzen, die ich vorhin schon erklärt habe. Das ist wieder dieser Unterschied im minimalen Investment in die Fortpflanzung, die minimale Elterninvestition. Genau auf den Sachen hat der Kollege David Bass auch seine Theorien aufgebaut. Es ist tatsächlich so, Eifersucht ist im Groben sicherlich gleich gestrickt zwischen Männern und Frauen, aber es gibt feine Unterschiede. Und Männer haben halt stärkere Reaktionen auf sexuelle Untreue der Partnerin, also kommen auch schlechter, selbst in offenen Beziehungen, damit klar, wenn ihre Partnerin mit jemand anderem Sex hat. Das basiert ähnlich wie unsere Präferenz für Süßes und Fettiges zum Beispiel oder unsere Abneigung gegenüber Bitter und Sauer, halt auf so einer grundlegenden Tendenz, die wir erstmal als emotionale Reaktion haben, selbst wenn der Kontext jetzt so ist, dass man sagt, die Beziehung ist offen. Das heißt also, Männer reagieren schneller eifersüchtig auf sexuelles Fremdgehen und Frauen reagieren empfindlicher darauf, wenn die emotionale Bindung, die sie zu einer Person haben, droht zu scheitern, beziehungsweise durch eine andere Person, durch eine alternative Person gefährdet zu werden. Das heißt also, Frauen können durchaus damit klarkommen, dass jetzt zum Beispiel eine polyamore Beziehung gebildet wird. Aber wenn sie das Gefühl haben, sie werden unterbevorteilt, man interessiert sich jetzt plötzlich mehr für die andere Person als für die eigentliche Partnerin oder für die bisherige Partnerin, dann reagieren Frauen eifersüchtig und tatsächlich oft stärker eifersüchtig als Männer. Das ist so ein Bereich, wo man also Geschlechtsunterschiede in Eifersucht noch findet. Und das basiert schon alles auch so ein bisschen darauf, dass Männer scheinbar evolutionär dieses Bedürfnis nach sexueller Vielfalt, also wirklich dieses Interesse an vielen Sexualpartnerinnen, nicht nur an interessanten sexuellen Erfahrungen oder diversen Ausleben von diversen sexuellen Präferenzen, sondern tatsächlich an vielen Partnerinnen haben. Und dass es also für Männer in der Regel schwerer ist, viele Sexualpartnerinnen zu haben als für Frauen. Schwierig ist, viele Sexualpartner zu haben. Und dass andererseits Frauen oft noch empfindlicher sind, wenn es halt um die feste Bindung geht. Und ja, also da kommen diese Unterschiede letztendlich her. Und die findet man tatsächlich auch in Studien zu offenen Beziehungen. Also selbst wenn man sich Menschen anguckt, die auf dem von Ihnen vorhin schon angesprochenen Joy-Club-Profil zum Beispiel unterwegs sind, wo also eigentlich nur Menschen sind, die in irgendeiner Weise an offener Sexualität interessiert sind. Und selbst wenn man sich da Paare anguckt, die dann zum Beispiel andere Paare für ein sexuelles Date finden und so weiter, da findet man ganz oft noch, dass Männer dann eher Frauen suchen oder dass Paare dann sagen, nee, wir wollten jetzt aber lieber nur mit einer Frau einen Sexualkontakt haben, als dass wir einen weiteren Mann in die Beziehung reinnehmen. Man findet auch auf diesen Plattformen viel, viel mehr Männer, die wechselnde Sexualkontakte suchen als Frauen und so weiter. Also selbst in solchen Kreisen, wo es also komplett offen ist, dass eigentlich alle nach Sexualkontakten suchen, findet man diese Geschlechtsunterschiede noch relativ deutlich.
Aus der Perspektive der Neurosignatur, ich meine, Sie haben ja zum Beispiel auch bei der Liebe die drei emotionale Systeme mit aufgegriffen. Mhm. Dopamin spielt da bei Männern, glaube ich, eine ausgeprägtere Rolle. Oder gilt das für beide Geschlechter?
Ja, also spielt schon bei beiden Geschlechtern eine Rolle. Dopamin ist manchmal so ein bisschen so ein überstrapaziertes neuronales System, weil das halt immer was damit zu tun hat, wie wir auf Belohnungen reagieren und vor allen Dingen, wie sehr wir nach belohnenden Reizen suchen. Sexualität ist für Männer wie für Frauen etwas Belohnendes. Und gerade wenn man sich da in seiner Sexualität so frei gemacht hat, dass man es relativ frei ausleben kann, da jetzt nicht irgendwie durch kulturelle Tendenzen gehemmt ist, dann ist Sexualität etwas sehr Belohnendes. Das, darin unterscheiden sich die Menschen nicht, also auch Männer und Frauen nicht. Wo sie sich auch nicht unterscheiden, ist darin, dass wenn man jetzt eine neue Person findet und in diesen anfänglichen Verliebtheitszustand reinkommt, dass man die Person also sehr aufregend findet, was meistens damit zu tun hat, dass man irgendwie schon so Signale bekommt, dass man bei der anderen Person gut ankommt, aber dass man trotzdem auch das Gefühl hat, man muss sich jetzt noch sehr gut präsentieren, muss werben, muss sehr auf diese Person fokussiert. So, das ist so dieser Reiz und dieses Anregende des anfänglichen Verliebtheitszustands, der ist eigentlich bei Männern und Frauen auch sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr gleich. Ist übrigens, also klassischerweise heißt das Verliebtheit in dieser ganzen offenen Szene, wo es um Polyamorie oder auch um sexueller Offenheit, offene Beziehung, Sexpositivität und so weiter geht. Da gibt es da den Begriff New Relationship Energy in der Literatur für, dass man also sagt, man ist eigentlich in einer Beziehung, aber jetzt die andere Beziehung, die prickelt jetzt ganz besonders toll und die motiviert einen jetzt ganz besonders. Das ist eigentlich der gleiche Mechanismus. Das ist im Prinzip das Gleiche, was wir schon immer Verliebtheit genannt haben, hat jetzt nur in diesem Kontext einen neuen Begriff bekommen. Und in dem Bereich unterscheiden sich Männer und Frauen nicht. Das wird bei beiden Geschlechtern von Dopamin gesteuert. Adrenalin, Noradrenalin spielt da auch eine Rolle. Das ist bei beiden Geschlechtern auch durchaus etwas, was nicht nur ein rein positiver Zustand ist. Das kann auch sehr stressig sein. Also ich sag mal, wenn man frisch verliebt ist und man kriegt gemischte Signale und weiß jetzt gar nicht mal so hundertprozentig genau, kommt man jetzt wirklich gut an, interessiert sich die andere Person wirklich für einen. Man sitzt vor dem Telefon und wartet darauf, dass man endlich eine Antwort auf seine Nachricht bekommt oder so. Das kann auch ein Zustand sein, der sehr stark Cortisol anregt. Das ist so das typische Stresshormon. Also ein langer Verliebtheitszustand kann durchaus auch ein extrem stressiger Zustand sein. Und deshalb hat die Natur das auch so angelegt, dass dieser Zustand nicht ewig bleibt, dass der also in der Regel, ja, also statistisch im Durchschnitt vielleicht so nach einem Jahr ausklingt. Also in dem Bereich unterscheiden sich die Geschlechter da eigentlich recht wenig. Was man aber schon findet, ist, dass Männer sehr viel direkter auf sexuelle Reize reagieren, auf sexuelle Verfügbarkeit reagieren. Ich hatte ja eben schon gesagt, auch sowas wie körperliche Attraktivität generell ist etwas, wo Männer eher drauf ansprechen. Körperliche Attraktivität ist übrigens nicht nur das Visuelle, das kann auch durchaus so etwas wie Stimme sein, das kann etwas wie Geruch sein und so weiter. Also diese Elemente oder auch Verhalten tatsächlich, wie man sich gibt, diese Elemente spielen da alle eine Rolle. Und auf solche Reize reagieren Männer sehr viel stärker. Das ist sicherlich auch kein Geheimnis, wenn man sich mal Marketing anguckt zum Beispiel oder welche Produkte eher an Männer oder an Frauen verkauft werden. Da ist es sehr eindeutig, dass dieses Prinzip Sex Sells bei Männern sehr viel besser funktioniert und dass, also auch Frauen sprechen natürlich auf sexuelle Inhalte an, aber bei denen wirkt es besser, wenn es irgendwie in einem interessanten Beziehungskontext konzeptualisiert ist. Deshalb verkauft man an Männer mehr Pornografie und man verkauft an Frauen mehr romantische Filme, romantische Bücher und so weiter, die dann durchaus auch sexuell explizit sein können, aber es muss halt irgendwie in einen gesamtsozialen Kontext da passen. Und da reagieren Männer sehr anders als Frauen. Ja, und wie gesagt, dieses Bedürfnis nach sexueller Vielfalt, das findet man sehr, sehr eindeutig. Das ist auch interkulturell und über sexuelle Orientierung und Altersgruppen und so weiter sehr, sehr gut repliziert. Wenn Männer die Chance hätten, mit vielen Frauen in kürzerer Zeit Sex zu haben, dann würden Männer eher sagen, ja, das ist ein Wunsch, eine Fantasie, die ich mir vorstellen könnte. Praktische Umstände sind immer was anderes, das ist ganz klar. Aber Frauen haben solche Fantasien, selbst wenn sie im sexpositiven, offenen Bereich unterwegs sind, sehr viel geringer und sehr viel spezifischer. Oder das ist dann auf das Ausleben von bestimmten Präferenzen bezogen. Ja, und in diesem Bereich gibt es dann halt da auch Unterschiede.
Ja, Professor Benke, welche Rolle spielt aktuell die so eine massive Verfügbarkeit von Pornografie? Ich weiß nicht, ich glaube, der größte Anteil vom Datenvolumen im Internet ist in diesem Feld zu finden. Macht das was mit den Menschen, weil vor allem mit Jugend von heute, weil sie so früh und in so einem Umfang den Zugang zu diesem Thema finden?
Das ist tatsächlich in der Forschung ein sehr strittig diskutiertes Thema. Da gibt es Studien in verschiedene Richtungen. Das ist natürlich immer so ein Phänomen, immer wenn neue Medien aufkommen, dann gibt es einen Aufschrei in die Richtung. Ne? Also es gab mal eine Zeit, da wurde gesagt, wenn die Kinder zu viel Bücher lesen, dann verdirbt das ihre Augen und dann sitzen die zu viel drinnen, die müssen eher nach draußen gehen. Dann kam das Fernsehen, da ging es dann darum, dass zu viel Fernsehen gefährlich ist. Das kenne ich sogar noch aus meiner Jugend so ein bisschen, dass man gesagt hat, man muss unbedingt die Fernsehzeit beschränken bei Kindern, das ist nicht gut für die, die müssen mehr nach draußen gehen. Dann kamen die Computerspiele, wo es dann darum ging, ob Ego-Shooter jetzt die Jugend gewalttätig machen und ob daraus dann irgendwie die Mass-Shootings, die Massenmorde, die da teilweise an Schulen in den USA passiert sind, zurückzuführen sind. All diese Sachen haben sich nie so komplett bestätigt. Mittlerweile gibt es eine große Debatte darum, ob soziale Medien jetzt wirklich unser Körperbild total zerstören oder uns depressiv machen und ähnliches. Die Daten dazu sind gar nicht so eindeutig. Und ähnlicher Fall ist es tatsächlich auch, was Pornografiekonsum angeht. Also was klar ist, Jugendliche, teilweise sogar Kinder, werden da sehr viel früher mit konfrontiert als früher und haben natürlich sehr viel einfacheren Zugang dazu. Dass Jugendliche ab der Pubertät sehr viel sich für sexuelle Inhalte interessieren, sehr viel masturbieren und so, das war wahrscheinlich noch nie anders. Jetzt haben sie Zugang zu anderen Materialien, das ist sicherlich richtig. Aber diese Trennung, dass alles, was man da sieht, nicht unbedingt Realität ist und größtenteils halt auch fiktive Darstellung ist, diese Abstraktion scheinen Kinder und Jugendliche schon relativ früh zu können. Und das ist halt genau das Gleiche wie mit den Ego-Shootern oder wie, was weiß ich, mit den Action-Serien, die man im Fernsehen gesehen hat oder so. Nur weil man früher gesehen hat, wie da irgendwie aus Autos rausgeschossen wurde, irgendwie beim A-Team oder so, da sind jetzt nicht alle heutigen Erwachsenen welche, die mit ihren Autos auf der Straße Autoscooter spielen, sage ich jetzt mal. Also dieser radikalisierende Einfluss von Medien, der wird meiner Ansicht nach so ein bisschen übertrieben. Was schon natürlich der Fall ist, und das haben wir auch mit verschiedenen Medien, wir passen unsere Standards natürlich schon so ein bisschen an unseren Medienkonsum an. Das weiß man auch, wenn es um Attraktivität geht zum Beispiel. Menschen, die viel westliche Medien konsumieren, haben ein anderes Körperbild von beiden Geschlechtern, was sie so attraktiv finden, als Menschen, die das nicht tun. Da gibt es sehr schöne Studien, die das auch so mit Small-Scale Societies, die also wirklich komplett unabhängig oder ziemlich unabhängig von westlichen Medien aufwachsen, die das vergleichen. Und Ähnliches haben wir natürlich auch beim Pornografiekonsum, ne? Also welche sexuellen Aktivitäten es überhaupt gibt und welche davon jetzt irgendwie normaler sind oder sowas, da hat sich das vielleicht so ein bisschen verschoben. Aber wie mit allem ist es so, wenn man dann in die reale Situation kommt, wenn man dann wirkliche sexuelle Erfahrungen sammelt, dann merkt man eigentlich relativ schnell, was realistischer ist und was weniger realistisch ist. Diese ganze Idee, dass das jetzt irgendwie unheimlich was mit unserem mit unserer Libido, mit unserem Sexualtrieb macht, wovon wir noch überhaupt sexuell erregt werden und so weiter, das ist tatsächlich ein sehr strittiges Feld. Und ja, also generell gibt es schon so dieses Phänomen, wenn man jetzt übermäßig sexuell aktiv ist, also übermäßig masturbiert zum Beispiel, dass man dann eher ein bisschen gedämpfteres partnerschaftliches sexuelles Interesse hat, aber das regeneriert sich auch nach wenigen Tagen schon wieder. Also da würde ich das ganze Phänomen gar nicht so hochhängen.
Und unser Verhalten in Bezug auf Dating-Formen, weil früher war das ja immer, man sollte in einen Club gehen und in ein Museum, je nach Präferenzen, um eine Partnerin, Partner zu finden. Aktuell ist das ja durch Tinder, was Elite-Partner und so weiter, in einem ganzeren, vielleicht virtuellen Umfang möglich. Und was interessant ist, dass anscheinend viele gar nicht sich abmelden, wenn sie einen Partner gefunden haben, sondern sind noch insgeheim noch weiter auf der Suche nach was Besserem. Stimmt das?
Ja, also was schon ein Phänomen ist, der Partnermarkt oder der Partnerpool, also die Anzahl an Personen, mit denen ich eine Partnerschaft aufbauen könnte, die war früher natürlich sehr viel begrenzter. Also wenn man auch da mal 100 Jahre zurückgeht, so in die Generation unserer Großeltern oder so, da ist man dann vielleicht auf dem Dorf groß geworden und hatte vielleicht noch so ein bisschen Kontakt zu den umliegenden Dörfern, aber die Personen gleichen Alters, mit denen man irgendwie eine Beziehung hätte anfangen können, die war relativ begrenzt. Und da kannte dann auch jeder jeden irgendwie und man hat, da gab es dann also auch relativ starke soziale Einflüsse über die Familien und so weiter. Und das hat sich natürlich extrem geändert, erstmal dadurch, dass wir sehr viel mobiler geworden sind, dass wir jetzt häufig in großen anonymen Städten leben und dann natürlich ab dem Punkt, wo Online-Dating und diese ganzen Sachen auch Speed-Dating und solche Sachen ein Thema wurden. Da hat man dann natürlich erstmal so diese Illusion, dass der Pool, die Anzahl der möglichen Partnerinnen oder Partner, mit denen man eine Beziehung anfangen kann, erstmal unendlich groß wird. Und man kennt das aus der Marktforschung heraus, dass es so eine Art Too-Much-Choice-Effekt gibt, dass man also ab irgendeinem Punkt das Gefühl hat, ich habe so viel verschiedene Auswahl, ich kann mich überhaupt nicht mehr entscheiden. Was man tatsächlich aber findet, ist, dass Leute erstmal auch an so Dating-Plattformen mit Filtern rangehen, die das Ganze schon mal sehr einschränken. Also es gibt dann grobe Suchkriterien, die erstmal eingegeben werden, die den Pool schon mal ganz schön einschränken. Also nicht nur so etwas wie Alter und Nähe zum eigenen Wohnort, aber zum Beispiel auch Bildungshintergrund und ähnliche Sachen. Da wird sehr schnell nachgefiltert. Dann hat man immer noch einen größeren Pool, als man es eigentlich gewohnt ist. Aber das gibt einem dann so ein bisschen ein ähnliches Phänomen, wie man es in der Realität auch hat. Weil selbst wenn Sie in einer großen Stadt wohnen, haben Sie nicht mit jedem dieser Menschen überhaupt Kontakt. Die laufen Ihnen überhaupt nicht über den Weg, sondern Ihnen laufen eher Personen über den Weg in Ihrem eigenen Umfeld. Und das ist halt auch nicht zufällig strukturiert. Also ich sage mal jetzt, wenn man an einer Universität studiert, dann hat man eher mit anderen Studierenden zu tun, aber nicht mit Leuten, die nach einem Realschulabschluss eine Ausbildung gemacht haben und in einem Ausbildungsberuf tätig sind. Wenn man bestimmte Hobbys hat, sich für eine bestimmte Musikrichtung interessiert oder für einen bestimmten, was weiß ich, kulturellen Aspekt interessiert, dann ist man auch eher in Kreisen unterwegs, wo man ähnlich interessierte Menschen trifft. Und tatsächlich findet man in der Forschung, dass Menschen sich eher Leute aus ihrem eigenen Umfeld als Partnerin oder Partner aussuchen. Klar, mit denen hat man dann letztendlich auch mehr Gemeinsamkeiten, also hat auch mehr Grundlage, worüber man reden kann, worauf man eine Beziehung aufbauen kann. Aber diese Tatsache, dass wir eben nicht auf die komplette Bevölkerung treffen, weder auf einer Dating-Plattform noch im realen Leben, sondern auf eine ausgewählte Gruppe, die mit uns eine gewisse Ähnlichkeit hat, die führt dann schon fast eher dazu, dass man in diesem Bereich dann schon mehr oder minder zufällig die Person trifft, mit der man dann mehr zusammen ist. Ja, was Dating-Plattformen einem schon ermöglichen, ist so diese Verfügbarkeit von Alternativen. Und das hat eher dann damit zu tun, wie Sie ja richtig gesagt haben, die Leute melden sich nicht unbedingt sofort ab, wie stabil dann solche Beziehungen auch bleiben. Also es ist relativ normal, dass man erstmal eine Beziehung sehr aufregend findet, aber wenn man dann halbwegs zusammenfindet und merkt, man passt zusammen, dann ist das erstmal alles schön und gut, aber dann geht jede Beziehung auch durch Phasen, wo das Ganze irgendwelche Herausforderungen hat. Sei es, dass man aus irgendeinem Grund eine wirkliche Krise hat oder dass einer beruflich wegziehen muss und man plötzlich eine Fernbeziehung hat, oder sei es nur, dass man sich nicht darüber einig wird, wer den Müll runterbringt. Und dann ist die Frage halt, wie man in diesen Situationen damit umgeht. Und da spielt Verfügbarkeit von Alternativen tatsächlich eine Rolle. Also gerade wenn diese anfängliche Verliebtheit abgesunken ist, man nicht mehr total auf die andere Person fixiert ist, das ist ja das, was wir gerne auch im Volksmund so als rosa-rote Brille bezeichnen, und das Ganze mehr so in eine stabile, festere Beziehung, was man in der Psychologie als Bindungssystem dann bezeichnet, übergeht, dann ist man plötzlich wieder prinzipiell offen für Alternativen. Das hat die Anthropologin Helen Fisher mal als Four Years Itch bezeichnet, also als, dass es einem dann in den Finger juckt nach 4 Jahren. Hollywood hat das früher mal als das verflixte 7. Jahr bezeichnet, ne, dieser berühmte Film mit Marilyn Monroe. Das ist empirisch nicht ganz korrekt, das ist im statistischen Durchschnitt eher bei 4 Jahren so ungefähr. Wenn man an der Stelle ist, dann wird man halt wieder offener für Alternativen, und dann ist die Verfügbarkeit von Alternativen spielt da eine wichtige Rolle. Und wenn man jetzt, sage ich mal, als Paar dann auf dem Land lebt und sowieso nur einen sehr eingeschränkten sozialen Umfeld hat, dann ist man viel weniger verführt, sich wen anderes zu suchen, als wenn man nur das Handy aufmachen muss und Tinder schlägt einen gleichen Dutzend Personen im Umkreis vor, mit denen man sich theoretisch treffen könnte. Und das ist dann halt aber auch was, wo man aktiv damit umgehen muss, wie man das in einer Beziehung managt. Manche Leute mögen diesen Thrill und wollen gar nicht lange feste Beziehungen haben und wollen dann ab dem Punkt, wo es nicht mehr so ganz doll prickelt, wechseln. Aber alle die, die Interesse daran haben, eine Beziehung festzuhalten, die sollten sich dann einfach auch bewusst machen, dass das Gras nicht immer grüner auf der anderen Seite ist, dass nicht jede Alternative sofort besser ist und dass man sich auch mit so einer Person dann wahrscheinlich irgendwann darüber streitet, wer den Müll runterbringt. Und ja, da gibt's dann halt Möglichkeiten, so eine Beziehung halt auch zu stabilisieren. Neben dem Ausblenden von Alternativen sind das halt alle Sachen, die es schwieriger oder kostspieliger machen, aus einer Beziehung rauszugehen. Das ist vom Zusammenwohnen, wo es dann halt schwieriger ist, jetzt einfach getrennt zu sein in dem Moment, über solche Sachen wie gemeinsamer Besitz, die gemeinsam gekaufte Wohnung, die gemeinsam gekauften Möbel, das geteilte Konto, bis hin zu natürlich sowas wie verheiraten oder sich auch nur verloben oder es auch nur im Bekanntenkreis öffentlich machen. Auch ein geteilter Bekanntenkreis kann zum Beispiel eine Beziehung stabilisieren, weil man weiß, dass das schwierig wird, wenn man sich trennt. Auf welcher Seite stehen die Freunde? Wem vom Bekanntenkreis behält man überhaupt noch? Und so weiter. Also es gibt viele soziale und auch finanzielle Faktoren, die dazu führen können, dass man sich nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich an Tinder wendet und guckt, wo die nächste Alternative ist, sondern auch mal gewillt ist, eine schwierigere Phase in einer Beziehung durchzustehen.
Mein faszinierendes Gespräch mit Professor Dr. Lars Penke geht in eine zweite Runde. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich mit mir auf Teil 2 unseres Gesprächs über evolutionspsychologische Einflüsse.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.